Nein, nein, das ist nicht so alt. Okay. Ich habe das alles erst später kennengelernt. Ja. Für Hochkultur und dann habe ich andere Dinge auch noch entdeckt. Also
lustigerweise, ich habe einen Freund in Paris, der auch so Videokunst macht.
Ja.
Und der ist ein großer The Cure-Fan und sagt immer, meine Stimme ist wirklich die gleiche. Ich habe die gleiche Stimme wie Robert Smith.
Müsstest du jetzt singen, damit ich das...
Nee, nicht beim Singen,
so beim,
beim Sprechen, wenn er so Interviews gibt. Fand ich nur ganz interessant, der ist natürlich ein toller Typ. Ja,
ja, absolut. Ja. Ja, total. Nee, dieses ist ganz treu und ich mag das ganz gerne, wenn Gespräche jetzt eben nicht clean sind oder so. Also ich suche jetzt nicht speziell irgendeine Geräuschkulisse. Aber wenn sie da ist, dann stört mich das nicht. Und du hast gefragt, ich arbeite für das Freie Senderkombinat Hamburg. Das hat sich auf meinem Lebensweg einfach so ergeben. Und das ist ein freier Sender, definitiv.
Ich habe mich nur gefreut, dass du jetzt so während des Rundlaufs so Partei ergriffen hast, so ein bisschen. Und ja, weil es war schon so ein heikler Punkt, ne, dass ich habe von vornherein irgendwie, hat mich das so ein bisschen irritiert, diese Stimmung. Und ich habe die Erfahrung schon öfter gemacht, aber es sind ja so Phänomene, wenn man zum Beispiel an der Ampel steht und fährt bei Grün nicht sofort los und sofort hupt einer hinter einem. Dann ich immer, was ist jetzt sozusagen, worum geht es jetzt gerade? Also das ist so eine Taktung, die vorgegeben ist. Und ich frage mich immer, muss ich die bedienen oder kann ich nicht versuchen, dagegen zu gehen? Das ist ja auch Teil meiner Fotografie, dass sie eigentlich sich einem anderen Rhythmus unterordnet oder einen anderen Rhythmus bedient. Und das hat mich dann nur so ein bisschen gestört, dass ich das Gefühl hatte, warum müssen wir uns jetzt eigentlich beeilen? Oder
Ich habe das völlig verstanden. Ich habe allerdings dann auch natürlich hier die Verantwortlichen verstanden, die mir dann, haben mich kurz rausgeholt und gesagt, sagst aber nichts mehr.
Habe ich so gemerkt, ja.
Ja, genau.
Sie sind so richtig rausgezogen.
Ja, ja, genau. Aber ich verstehe dann auch wieder die Zwänge von Menschen, die eben für so Organisationen zuständig sind. Aber ich finde es eigentlich schade.
Das verstehe ich auch, aber das ist ja auch immer so dieses Verschieben von Verantwortlichkeit oder dass man dann sagt,
ich
würde euch ja gerne die Zeit geben, aber. Mhm. Und ich glaube, da sitzt tatsächlich der Kern des Konflikts. Also, dass man fast, also weil ich für mich als Künstler irgendwann verstanden habe, dass es wichtig ist, autark zu bleiben und auch eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Also dann auch
absolut
zu sagen, nein, ich nehme mir jetzt die Zeit. Und letztendlich beschreibt ja Kunst nichts anderes als Entscheidungen in jedem Moment. Ja? Also die Auswahl, dass man sagt, das interessiert mich nicht, das interessiert mich. Und in diesen Entscheidungen muss man unabhängig sein.
Mhm.
Und deswegen habe ich für mich einfach erkannt, dass in so einem Moment, wo mir sowas auffällt, für mich ganz wichtig ist, das zu thematisieren und dagegen zu steuern.
Mhm.
Und das, was es dann letztendlich gebracht hat, also das Ergebnis, war ja total befruchtend. Oder ich hatte das Gefühl, das war für alle ein gutes Erlebnis.
Ja, eine ganz andere Lebendigkeit, die da ist. So jetzt zu sagen, jetzt trau dich mal, mach mal was anders oder... Ne? Also und nicht so dieses normalerweise bei PKs, das ist ja auch so eine ganz merkwürdige Form der Inszenierung, die immer ähnlich abläuft.
Ja.
Da laufen sie alle rum, wie so eine Schülerklasse im Grunde und hören zu. Ab und zu wird man eine Frage schon auch gestellt, aber im Grunde ist es eigentlich, es ist so fast so ein vorinszenierter Ablauf. Ne? Das fand ich deswegen auch gut und weil es zur Sache selber bringt. Es geht ja hier um etwas. Ich meine, natürlich ist die Frage ja immer, in welchem Rahmen findet Kunst statt. Das ist ja im Schauspiel genauso wie jetzt bei einer Ausstellung so. Was macht Gesellschaft, welche Gesellschaft schon die Frage jetzt damit? Also was soll es jetzt eigentlich? Außer, dass das so ein Organismus ist, der läuft halt, der muss immer neu bedient werden und ziemlich rasant und schnell heutzutage. Ja. Das ist ja so eine Sache.
Es rasant und schnell, weil es sind immer es sind so komische Kriterien, Bewertungskriterien, die da angelegt werden, die ich finde nahezu kunstfeindlich sind. Also wenn jemand sagt, der Film hat mir nicht gefallen, weil er war langweilig oder der Film hat mir gefallen, weil er war kurzweilig. Ich finde das ein ganz komisches Kriterium. Also ich möchte ja zum Beispiel auch nicht am Ende meines Lebens sagen, es war gut, es war kurzweilig. So, aber ich möchte ja sozusagen diesen Moment
genau
aushalten. Genau.
Ja,
ich möchte ja eigentlich ist ja Langeweile oder eine Langeweile, also was das beschreibt, natürlich ist es in gewisser Weise negativ konnotiert, aber die Weile ist ja der Moment und eine Langeweile ist eine Ausdehnung des Moments und eine ganz andere Form der Bewusstmachung, Bewusstwerdung und das sehe ich sozusagen, das ist jetzt auch mein grundsätzlicher Anspruch an Kunst.
Und ich meine, das ist ja eigentlich genau das Zentrum von, ich würde noch nicht mal sagen der Ausstellung, sondern den Werken, die da sind. Die Ausstellung ist ja noch mal die Organisation, was anderes. Die Präsenz, das hast du an mehreren Stellen auch bei dem Rundgang gesagt, oder sagen wir mal so, du hast es verstehen lassen durch deine Art zu reagieren auch. Und genau das sehe ich auch in dieser niederländischen Genremalerei. Man hat das Gefühl, da wird so ein Moment festgehalten, stimmt gar nicht. Er wird irgendwie wahrgenommen und dann wird er gezeigt. Und das ist so, das macht eine ganze Welt auf. Und das ist wirklich wie eine lange Weile. Und man merkt, dass Zeit in sich zusammenfällt. Und dieser Augenblick, in dem, gut, heute mit dem Handy hast du wirklich einen Augenblick. Damals so ein Bild zu malen hat schon ein bisschen länger gedauert, aber es ist im Prinzip ja dasselbe. Man hat das Gefühl, da wird Zeit endlos lang, auch wenn es nur so ein Augenblick ist. Es ist so, als würde das plötzlich so eine Vertikalität bekommen. Ne? Also wir sind da in so einem ständigen Wettlauf mit der Zeit, heutzutage viel stärker als jemals zuvor, nehme ich mal an. Und dann so eine Vertikalität, so ein Innehalten hinzubekommen. Und das ist ganz schwer, weil man das Gefühl hat, man muss ständig irgendwie gegenrudern. Ja, manchmal auch gegen die eigene Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das ist so eine Frage, die ich gerade stellen wollte, als ich rausgepfiffen wurde. Und also was das mit deinem eigenen Blick macht, also sowohl deine künstlerischen Arbeiten. Ist okay?
Ja. Nee, weil du ich bin nur immer irritiert, wenn so. Könntet ihr vielleicht doch, Entschuldigung. Es irritiert mich nur so, sorry,
Eyeline. Ich versuche gerade gar nichts.
Nein, Entschuldigung, ich war abgelenkt. Ich bin da leider sehr, ich bin da einfach nur sehr,
verstehe ich gut. Ja, jetzt muss ich kurz zurückrudern.
Ja, aber das fand ich sehr interessant, was du beschrieben hast. Also auch, ich habe zum Beispiel kurz darüber nachgedacht, es ist ja wirklich interessant, wenn ein alter Meister einen Moment beschreibt, also was augenblicklich ist. Und man aber so viel Zeit dafür aufwendet, diesen Moment darzustellen, also zu malen. Also dann entsteht ja so ein Missverhältnis zwischen dem, was dargestellt wird, was Flüchtigen, und dem Aufwand oder der Zeit, die man sich nimmt, das zu malen. Was ich einen ganz interessanten Gedanken finde. Das ist tatsächlich bei der Fotografie nicht so. Und das andere ist tatsächlich die Faszination für den Augenblick. Und dass es auch immer einhergeht mit der Erkenntnis, dass der Augenblick eigentlich nicht festzuhalten ist. Also das ist im Grunde was Utopisches zu sagen, man lebt im Augenblick oder man hält den Moment fest. Der Moment ist halt in der stetigen Bewegung, weil das Leben in der stetigen Bewegung ist. Und ich finde, dass dieser Erkenntnis auch immer eine gewisse Tragik innewohnt. Also weil es einem auch immer die eigene Vergänglichkeit vor Augen führt und weil es dann immer auch eine Fotografie, immer auch ein Memento Mori ist.
Ja, genau. Das dachte ich, als du jetzt gerade gesprochen hast, gedacht, in jedem Augenblick steht der Tod. Und das ist ja so was ganz, ganz Wichtiges im Moment, wo man merkt, das ist das Thema der Ausstellung, das ist Klasse, Gesellschaft. Also Klasse, würde ich sagen, Klasse, Gesellschaft, würde ich eher so sagen. Ja. Aber dass genau das wird ausgesprochen. Dieses. Und das ist eigentlich ja für mich so das Ausschlaggebende bei dieser Art von Kunst, in der Ausstellung, also diesen Bildern oder dem, was du machst, zu sagen, hey, stopp, halt an, bleib stehen, guck mal hin. Das heißt letztlich aber auch, irgendwann ist man dann aufgefordert, nimm mal anders wahr, nimm überhaupt wahr, nimm wahr, also wahr, was ist wahr? Stell dir diese Frage
in Bezug auf diese ganzen auf dich. Begriffe finde ich auch total interessant. Dann, also die nochmal nachzuvollziehen, wo die Bedeutung herkommt, wie zum Beispiel wahrnehmen. Genau. Also was dieser Begriff erklärt ja schon so viel. Ja. Wahrnehmen, also auch dass da Wahrheit drin steckt. Ja? Und das sind so Phänomene, oder die mich einfach beschäftigen oder faszinieren. Ja, und was du gesagt hast mit der Präsenz. Die Ausstellung, also mein Raum, hat ja den Untertitel Present Perfect.
Vollendete. Okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Ah, okay.
Ja, genau. Ja, man geht ja durch die Ausstellung, wird so mit, also man kann es ja gar nicht richtig sehen.
Nee, stimmt, das kannst du gar nicht mitbekommen haben, merke ich gerade, weil es auch noch nicht dran steht. Es kommt noch so ein Text auf die andere Seite, neben das Brecht-Zitat, und die Veranstaltung, ich sage immer Veranstaltung, die Ausstellung heißt, also hat den Untertitel Vollendete Gegenwart, Present Perfect. Und ich arbeite mich halt stark auch an dem Phänomen Präsenz ab. oder versucht zu verstehen, was es ist. Also das, was letztendlich das Theater auch so besonders macht, ja? Dass man im Gegensatz zum Film oder zur Fotografie loslässt, dass man sagt, man zelebriert oder kultiviert sozusagen die Vergänglichkeit darüber, dass man sagt, das findet jetzt im Moment statt, ist aber auch im selben Moment auch schon wieder vergangen und zieht eigentlich an einem vorbei. Und ich habe gar nicht den Anspruch oder Impuls zu sagen, ich halte es fest, wie beispielsweise mit einer Kamera in einem Film. Und darin besteht natürlich auch die Schönheit, ja, es loszulassen. Und das finde ich in gewisser Weise viel repräsentativer auch für die Bewegung des Lebens als eine Fotografie. Die Fotografie steht viel mehr für den Tod. Es ist in dem Moment, wo ich das Foto mache, ist der Moment vergangen und ich blicke eigentlich auf was Totes. Und dass darüber die Faszination entsteht und man darüber auch was über das Dasein und über das Leben begreift, das ist das, was mich interessiert.
In welchem Zusammenhang steht denn für dich so von deinem Erleben, nicht von der Konzeption her? Ich merke, du denkst sehr viel nach auch über das, was du tust und was du bist. Aber so, das kommt ja heraus aus deinem Erleben, wenn ich das so dich so spüre. Also im Zusammenhang zwischen deiner Theaterkunst oder deiner dieser Form von Darstellung, ist ja eine darstellende Kunst, muss ich gerade lachen, weil das sagt man ja von allen Künsten, den anderen Künsten auch. Dieses Umgehen mit der Präsenz, weil, ich hole mal ganz kurz aus, ich beschäftige mich sehr viel mit Theater und mag im Moment kaum mehr so richtig irgendwo hingehen, weil ich auch da das Gefühl habe, es ist so zack, 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 schnell, 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 irgendein Hype, irgendwo so Regiearbeiten, die irgendwie das ganz besondere Ding nochmal raushauen wollen, das wird ganz schnell abgearbeitet, kommt schon wieder das Nächste und so, und das ist so, also das Gegenteil von Präsenz, von Momenten, die geschaffen werden, die einen erschüttern. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig, ich sage es aber einfach mal so, so wirklich etwas, was, woran ich mich erinnern kann, so auch als Jugendliche und Kind, wo es Momente gab, die mir bis heute im Leibe stecken geblieben sind. So. Und ich meine, das kann man auf verschiedene Weise machen, das kannst du mit Fotos machen, du sagst, das ist so im Grunde irgendwo, hat mehr noch mit Tod zu tun, aber ja, wie ist für dich da so dieses Verhältnis? Weil das machst du ja gleichzeitig.
Genau so, aber ich finde mich tatsächlich in der Beschreibung nicht wieder. Ich kann es verstehen, aber ich würde behaupten, das, was ich bei Hamlet mache, ist genau das, was du formulierst, was du vermisst. Also, weil bei Hamlet,
dich nicht gesehen.
Nee, und bei Hamlet geht es ja um Sein oder Nichtsein. Genau. Es gibt ja nichts Elementares, Essentielleres als die Frage nach dem Sein.
Ja.
Und sich nahezu ritualisiert, diese Frage immer wieder zu stellen und immer wieder in was reinzugehen, was die Intensität hat und wo es jedes Mal aufs Neue um Leben und Tod geht, das finde ich, ja, das ist was ein Grad an Tiefe oder Bedeutung erlangt, nach dem wir, glaube ich, alle suchen, also sozusagen auch überhaupt die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, ja, also wenn du jetzt sagst, oder was hast du gesagt, dass es heute nur noch darum geht, schnelllebig.
Ja, also das ist so eine Ausschließlichkeit, macht ja nie Sinn, das ist klar. Wenn man spricht, dann muss man ja so Zeichen setzen, ne? Deswegen habe ich jetzt so gesprochen. Und ich habe dich nicht gesehen, also musst dich um die angucken. Natürlich habe ich nicht alles gesehen, du kannst ja auch nicht immer noch so auf der Suche, manchmal war ich dann so auf der Suche und gedacht und hatte dann irgendwie fast auch keine Lust mehr. Mich macht vieles ein bisschen müde dann im Moment. Das, das Gefühl, das ist einfach so, ist einerseits zu viel und dann ist es immer so, dass das Gefühl hat, es ist gar keine Nahrung.
Ja.
So, aber das ist
genau,
keine Verallgemeinerung. Verallgemeinerungen sind ja immer Unsinn, das ist klar. Ich habe das nur gesagt, um meine Fragerichtung zu zeigen, weißt du?
Ja, ich weiß jetzt wieder, was ich sagen wollte. Das ist so, das Erstaunliche an diesem Stück oder an der Veranstaltung ist, dass sie halt tatsächlich jedes Mal ganz anders ist. Und dass man sich immer wieder die Mühe macht, sich zu befragen und auch sich die Frage zu stellen, was bedeutet das denn heute für mich?
Ja.
Also mit heute meine ich tatsächlich immer
jetzt.
Wieder, genau.
Jetzt.
Ja, weil da gibt es so einen Peter Zadek, also Regie-Ikone, der gesagt hat, ich möchte nicht, dass du mir das zeigst, was du gestern gespielt hast, weil du bist heute ein anderer.
Ja.
Und das finde ich zum Beispiel eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man es immer auch abgleicht mit der eigenen Verfasstheit und mit der persönlichen Entwicklung. Weil es ist ja auch genauso, wie man irgendwann versteht, dass das Leben in Bewegung ist, ist eine Persönlichkeit auch in Bewegung. Das heißt, man ist nie derselbe oder natürlich, der gleiche, sondern es ist in einem konstanten Fluss. Ja. Und das abzugleichen mit der Gültigkeit einer jeden Frage oder mit der Bedeutung einer jeden Frage, immer bezogen auf den jeweiligen Zustand oder die Entwicklung einer Persönlichkeit, und das vor Leuten zu machen oder das oder sich oder diesem Phänomen jedes Mal aufs Neue nachzuspüren, das finde ich tatsächlich die große Qualität von Theater.
Ja.
Dass man sich in den Raum begibt, da sitzen dann 500 Leute und die wissen, so wie die Veranstaltung jetzt stattfindet, findet sie nur in dem Moment statt, auch in der Konstellation mit den Leuten auf dem Entwicklungsstadium ihrer Persönlichkeit, und morgen ist es was komplett anderes. Und daraus eine Lust zu ziehen, ja, und sagen, Die Schönheit besteht darin, dass es in dem Moment, wo es stattfindet, vergeht. Und das sozusagen, das ist ja ein Phänomen, was die Veranstaltung Theater beschreibt. Aber dann auch noch zu sagen, ich setze mich auch auf der inhaltlichen Ebene genau damit auseinander, weil ich nämlich ein Stück wie Hamlet mache, was sich die Frage stellt, sein oder nicht sein. Das ist sozusagen schon so eine Metaebene, dass sich das Stück sozusagen selbst befragt oder dass ich die Möglichkeit habe, mich durchgängig in meiner Existenz oder in meinem Dasein zu hinterfragen. Und das begeistert mich so, oder das versetzt mich dann in Euphorie. Ja, wenn es gibt zum Beispiel so eine Eigenart bei Shakespeare, dass er ganz oft dieses Bild bemüht, dass Schauspieler oder dass Figuren thematisieren, dass sie vielleicht nur Schauspieler sind. Ja, das heißt, ich als Schauspieler, der ich Julia spiele in Romeo und Julia, sage in meinem Schlussmonolog, vielleicht bin ich auch nur der Protagonist in meinem eigenen Stück. Ja, und das setzt er als Stilmittel immer dann ein, wenn Figuren unmittelbar vom Tod bedroht sind oder kurz vor dem Wahnsinn stehen. Und das finde ich so interessant, weil das ist ja was motivisch auch immer wieder auftaucht. Ja, und auch in meiner Beschäftigung mit den Motiven immer wieder sichtbar wird, dass man sagt, das ist das Bild im Bild oder das finde ich interessant. Mhm.
Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass Shakespeare ganz weit war in seiner Sicht auf die Welt und die Dinge und definitiv davon überzeugt war, und dass das in seinen Stücken also eigentlich ständig präsent ist, dass das wir wirklich hier in einer Illusion leben letztlich, und also das Bild dafür wäre dann eben auf der Bühne der Welt und das eben einfach ein Spiel ist, was wir selber sozusagen erdenken im Moment und kann auch sagen projizieren, letztlich existiert es eigentlich gar nicht wirklich. Aber dahinter steht ja wieder die Frage der Wahrnehmung. Wie nimmst du das denn als Spieler tatsächlich ganz konkret auf der Bühne wahr, genauso, um nochmal den Link zu machen zu deinen Videos auch, wo mir aufgefallen ist, bei den Bildern ist das natürlich sicherlich zum Teil auch der Fall, man sieht es weniger, dass du oft so, du stehst dahinter und blickst nicht mal mit jemandem, sondern blickst im Rücken von jemandem auf eine Szene. Also hat das was auch mit deiner Wahrnehmung auf der Bühne zu tun? Also wieso, es ist nicht mal eine Metaebene, sondern es ist wie so, ich bin ganz da, ich bin drin, ich mache das, ich spiele das, aber gleichzeitig gibt es dieses Beobachten, eben Shakespeare, da ist ein Spiel, ich spiele da mit, aber ich beobachte das gleichzeitig. Ich weiß, dass ich da spiele.
Ja.
Verstehst du, was
ja,
ich meine?
Ja, total.
Wie ist das ganz konkret, also in deiner Erfahrung, jetzt gar nicht unbedingt intellektuell gedacht, ich frage nicht intellektuell, von der Erfahrung her.
Ja, aber das beschreibt im Grunde das Phänomen Metaebene. Also, und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu allem. Also es ist wie eine Selbsterkenntnis, die Metaebene zu betreten. Und du hast völlig recht, in den Videos ist es oft so, dass ich Menschen beobachte, die etwas beobachten. Und davon und in dem Zuschauer die Möglichkeit gebe, das zu beobachten. Und das fächert sich dann so auf und es ist dann wie so ein Wahrnehmungsdelay.
Ja.
Und ich glaube, dass es so ein bisschen abbilden soll, wie das Bewusstsein auch funktioniert. Dass es sozusagen immer noch mal die Möglichkeit gibt, zurückzutreten und draufzuschauen. Und dass es im Grunde wie ein Spiegelkabinett ist, an dem am Ende der Spiegel in den Spiegel blickt.
Und was bleibt dann? Nicht bleibt als so definitiv, sondern in dem Moment, wo man das wahrnimmt, ist ja die Frage, gibt es da nicht einen Sprung, irgendwie aufzuhören und sagen, hey, was ist denn das hier gerade für ein Stück, dass man manchmal sich so die, weißt du, was ich meine?
Ja.
Ohne komplett zu erwachen, man reibt sich so die Augen, merkt, ja, das ist eine Szene in der Szene in der Szene. So. Und trotzdem kann man es gar nicht richtig fassen, also vor dem Hintergrund, wer bin ich da gerade, der das so sieht oder möglicherweise auch spielt oder mich sieht, wie ich das tue. Ich finde, das sind extrem wichtige Fragen, weil es ja die Frage nach der Wahrheit, also wenn ich sage Wahrnehmung, was ist denn gerade wirklich das?
Ja, vor allem, was ich auch interessant daran finde, dass es legitimiert oder erklärt, warum man es öffentlich macht. Also warum es so wichtig ist, dass jemand auch drauf guckt.
Hm.
Bei mir ist es ja ganz wichtig, die Sachen auch zu teilen und vorzuführen.
Ja,
und ohne das würde es für mich gar keinen Sinn machen. Also wenn ich es nur mit mir ausmachen würde und für mich behalten würde, könnte ich es gar nicht begreifen.
Mhm.
Sondern ich benutze sozusagen die Veröffentlichung dazu, was sichtbar zu machen für mich.
Ja.
Ja, und ich glaube, dass das so, genau, warte mal, da ist mir eine Sache eingefallen mit dem, nee, es fällt mir nicht mehr ein, aber während du redest, fallen mir immer so viele Sachen ein und dann denke ich so, also, ja.
Vielleicht rede ich zu viel.
Nee, ich finde es total interessant, also weil es so ein philosophischer Ansatz ist, darüber nachzudenken und weil es so ein bisschen beschreibt, wonach man da sucht, weil was ich immer so verblüffend finde, ist, dass wenn man jetzt über Persönlichkeiten wie Shakespeare oder Brecht nachdenkt, also sozusagen über offenkundige Genies, habe ich immer den Eindruck, dass an dem wir uns abarbeiten, haben die alles schon durchdrungen und man findet die Antwort auf jede Frage in dem Werk Shakespeares oder in dem Werk Brecht. Man muss sich nur dem aussetzen und man muss hinsehen. Und deswegen, das meintest du ja mit dem, man muss dem Aufmerksamkeit schenken.
Ja.
Also es ist sozusagen da, aber die Frage ist, inwieweit sehe ich das da drin?
Also das Aussetzen, das Wort Aussetzen ist, glaube ich, ein total wichtiges Wort, was du gerade verwendet hast, nur als Einwurf.
Ja, und ich hab jetzt gerade in einem anderen Zusammenhang nochmal den Begriff, da fiel mir der Begriff des Ready-Mades ein, dass ich eigentlich, im Grunde sind meine Fotografien visualisierte Ready-Mades. Deswegen ist es mir so wichtig zu sagen, ich greife da nicht ein, sondern ich zeige es so, wie es ist.
Ja, das sagtest du vorhin.
Genau, und das ist auch das, was mich daran fasziniert. Das andere, das Inszenierte, interessiert mich nicht.
Ja, das ist auch total leicht zu machen, wenn man ein bisschen so eine Grundvorstellung von ästhetischen Regeln hat, kann man das ja ganz leicht machen. Aber das verblüfft übrigens bei deinen Arbeiten, jetzt sind wir bei deinen Bildern, das verblüfft total, weil das kann man kaum glauben, dass die wirklich nicht bearbeitet sind, also nicht beschnitten sind oder so. Es ist kaum glaublich.
Ja.
Ich hab dann wirklich nochmal geguckt, nachdem du das so gesagt hast, jetzt wirklich? Aber natürlich glaub ich dir, aber das ist sehr, sehr erstaunlich, weil das wie so ein Blick ist, wie so fast so, das bekommt ja dann fast so was Mediales, so als wäre da plötzlich so ein Auge, das sagt so, genau jetzt das, so diesen Moment, genau jetzt. Das, zack, mach.
Ja.
So, das finde ich ziemlich faszinierend. Aber ich würde gerne nochmal auf was eingehen, was ich vorhin nur ganz kurz einwerfen konnte, was mir so wahnsinnig wichtig scheint. Und der Beginn heute dieser Pressekonferenz, der hat mir irgendwo so auch Hoffnung gemacht, dass du das durch gedacht hast. Ah ja, das ist ja toll. Da war ich plötzlich dann auch irgendwie nochmal wirklich anders da, dass es um Begegnung geht. So, und ich hatte vorhin kurz dieses Zitat von einem Freund, Wolfgang Storch, der ein Büchlein zu Beuys zusammengestellt hat, was ich ganz toll finde. Es ist ein ganz kleines Büchlein, nur ein Satz geprägt, und das fand ich so oder einfach nur ein Begriff, und das fand ich so, wir haben gedacht, ja genau das. Und er meinte das als Zusammenfassung für eigentlich das, was Beuys wollte auch. Er sagte, Kunst ist Hinwendung zum Anderen. Und das greift ein bisschen das auf, was du gerade auch gesagt hast mit dem Gegenüber. Nun gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich, das ist ja wahnsinnig gefährlich, also das Ego, der Egoanteil in uns ist halt schon sehr hyperaktiv, dass man wahnsinnig jeder sehr total aufpassen muss, dass man sich nicht abfeiert, sondern dass man wirklich sich so aussetzt, dass dann auch Begegnung geschehen kann. Kannst du was damit anfangen, so egal in welchem Bereich du jetzt so arbeitest?
Ja, ich finde es sehr treffend beschrieben zu sagen, Kunst ist Hinwendung zum anderen. Also auch, weil da als Gedanke drinsteckt, dass es das andere ist jetzt sozusagen das, was mir im Grunde fremd ist und was mich von mir wegbringt. Mhm. Also das andere bin sozusagen nicht ich. Und das merke ich immer, dass es mich, dass mich tatsächlich am wenigsten interessiert, wenn ich mich unabhängig mache vom Gegenüber und wenn ich aus mir heraus schöpfe. So, also dass das tatsächlich was ist, was relativ limitiert ist. So, und in der Begegnung und in der Befruchtung, in der gegenseitigen Befruchtung, die eigentliche Entwicklung stattfindet. Also ich kann sozusagen aus mir heraus auch kein Bewusstsein für mich selbst erlangen. Also deswegen stehe ich immer in einer unmittelbaren Abhängigkeit zum Gegenüber. Und deswegen irritieren mich so Momente, wie wenn ich das Gefühl habe, das Gegenüber verschließt sich mir. Mhm. Und als ich hier vorhin stand, ist es ein totaler Allgemeinplatz, aber ich glaube manchmal, dass das Gegenüber, also sprich die Journalisten, kein Bewusstsein dafür haben, dass ich sie auch brauche, als Resonanzraum oder als Reflexionsfläche. Und wenn sie mir das verweigern, dann bin ich verloren. Mhm. Und ich habe wirklich am Anfang einfach nur versucht, einfach eine Reaktion zu bekommen. Ich habe die Leute einfach angelächelt. Mhm. Und die haben mich dann so angeguckt. Und dann dachte ich, die wissen gar nicht, dass ich sie sehe. Also, und das meine ich mit Allgemeinplatz oder so banal das klingt. Mir begegnet das ganz häufig im Theater, dass ich die Leute anspiele und sehe in ihren Gesichtern, dass sie denken, der kann mich gar nicht meinen, weil der ist ja auf der Bühne und ich sitze im Publikum, da gibt es ja gar keine Verbindung, keine direkte. Und diese Verbindung versuche ich aufzubrechen. Und das ist ja sozusagen das, was das Phänomen vierte Wand beschreibt, ja? Wo man im Theater sagt, der durchbricht die vierte Wand. Und das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, weil die Behauptung der vierten Wand...
Dass es überhaupt eine gibt, ne?
Ja, also die konsequente vierte Wand würde ja behaupten, ein Schauspieler spielt auf der Bühne, redet auch so leise, dass man ihn gar nicht verstehen kann. Ja. Natürlich hat der Schauspieler in jedem Moment ein Bewusstsein dafür, dass da die Kamera ist und danach richte ich mich aus.
Ja.
Und das ist tatsächlich eine Lüge, zu sagen, ich vermute da eine vierte Wand oder ich behaupte da eine vierte Wand. Und das widerspricht meinem Urmotiv, überhaupt Künstler sein zu wollen oder Schauspieler sein zu wollen, weil ich mich der Wahrheit verpflichtet sehe oder weil ich aufrichtig sein will, ehrlich sein will.
Ja.
Und diese Lüge schafft schon die erste Distanz zum Gegenüber. Und ich glaube, woher es tatsächlich rührt, ist, dass man sich unabhängig macht, um sich zu schützen. Es gibt auch Schauspieler, die sagen, es bedeutet mir nichts, was das Gegenüber von mir denkt. Und ich glaube, es verbietet sich nahezu. Es ist mir natürlich ganz wichtig, was der andere es geht nur darum, was das Gegenüber davon denkt, was ich mache. Und da wird sozusagen heikel, und da muss man genau sein in der Beschreibung, es geht nicht darum, gefällig zu sein. Ja? Weil wenn ich gefällig bin, dann bediene ich im Grunde nur eine vermeintliche Erwartungshaltung, die an mich gestellt wird. Ja? Aber ich versuche ja, das Gegenüber und mich zu verführen, gemeinsam über Grenzen zu gehen. Über Grenzen, die gewisse Normen setzen, die gewisse Konventionen setzen. Und das bereitet Lust, dass man sagt, es ist fast wie so ein Bild, wie man nimmt sich bei der Hand und betritt gemeinsam Neuland. Und das ist was einen weiterbringt. Und das meinte ich mit dem, wenn ich auf mich zurückgeworfen bin, wenn ich mich unabhängig mache, komme ich gar nicht weiter. Dann gibt's in dem Sinne gar keine Entwicklung. Und das aber gemeinsam zu erleben und gemeinsam was Neues zu erfahren, das kann was Rauschhaftes sein und das ist euphorisch. Und wenn man den Zuschauer dazu verführt, das mitzugehen, dann entsteht tatsächlich was größer ist als die Summe der Anwesenden.
Ja.
Und das ist ja was, es gibt so ein finde ich, sehr treffendes Zitat von David Lynch, der sagt, die Intelligenz in einem Raum ist höher als die Summe der Anwesenden.
Hm, das finde ich ist sehr schön
und,
gesagt.
Ja, und das ist auch der Grund, warum man sich überhaupt im Kollektiv irgendwo hinbegibt und gemeinsam was erleben will. Ja. Weil man merkt, oder sagen wir mal, das beschreibt ja der Begriff Transzendenz. Es geht halt über das hinaus, was anwesend ist. Ja. Es beschreibt was über das Dasein oder über die Anwesenheit hinaus weiß.
Ja. Und über sich selbst auch, jeder Einzelne über sich selbst, dass da in diesem gemeinsam was anderes entsteht, was über das kleine, getrennte, also Individuum hinaus weiß.
Genau.
Und ein hinaussieht und das, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder so würde ich es aber auch erleben, sowohl als Zuschauerin als auch Beobachterin oder nein, Liebhaberin von Kunst, von Theater, dass das die Momente sind, die eben zu denen gehören, die sich tief einprägen, die man nie mehr vergessen kann, wo man gemerkt hat, so da ist was passiert und das ist was Gemeinsames. So verstehe ich den David Lynch auch ein bisschen. Das erlebst du auch so. Das finde ich wahnsinnig wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass das nochmal so, natürlich nicht intellektuell klar zu machen, sondern im Grunde die Erfahrung, das erfahrbar zu machen.
Ja, weil eins der prägendsten Erlebnisse meines Lebens war, meine tote Oma aufgebahrt zu sehen, weil ich sozusagen über die Abwesenheit des Lebens was über das Leben verstanden habe. Also ich weiß nicht, ob du schon mal einen toten Menschen gesehen hast, aber meine Oma sah halt nicht aus, als wenn sie schlafen würde, sondern sie sah tot aus.
Tot,
und ich habe sowas noch nie gesehen. Und, und deswegen, ich komme nur drauf, weil wenn man sagt, man beschäftigt sich mit dem, was übers Dasein hinausweist, dann kriegt man ja erst eine Ahnung davon, was das Dasein überhaupt ist, weil man aus der Logik des Daseins überhaupt gar kein Bewusstsein schaffen kann. Und das finde ich so interessant, dass man auch in der Erkenntnis, dass das Leben endlich ist und in der Beschäftigung mit dem Tod eigentlich das Leben begreift.
Und genau das ist etwas, was der Gesellschaft im Moment so wahnsinnig Not tut, eigentlich sich dem zu stellen und das zu verstehen, glaube ich. Gerade im Moment ganz, ganz extrem wichtig. Damit komme ich auf etwas, was
ich glaube, wir müssen auch Schluss machen.
Eine
letzte Frage.
Die muss ich auch dir unbedingt noch stellen, auch wenn es jetzt ein Sprung ist. Ist es aber nicht, weil es eigentlich schließt genau an. Ich gehe von mir aus. Also mir fällt es im Moment extrem schwer, irgendwo hinzugehen, wo ich weiß, jetzt sind definitiv ist ein doch hoher Prozentsatz der Gesellschaft gerade ausgeschlossen. Kann hier nicht hingehen, so, ne? Wegen der Regeln. So. Das empfinde ich als sehr schwer. Wie gehe ich damit um? Ich denke, dass solche Gespräche übrigens, also wie wir das führen oder wie ich das auch mit anderen geführt habe, jetzt eigentlich für mich jetzt ein bisschen eine Antwort ist, weil für mich ist es ganz schwierig, damit umzugehen im Moment. Ich habe auch keine feste Antwort, ich weiß es nicht. Ich wollte bloß das noch an dich gefragt haben, weil die Ausstellung hier heißt ja Klasse Gesellschaft. Und im Moment geht es mir so, dass ich denke, Klasse Gesellschaft, echt, scheiße Gesellschaft. Also nicht einbezogen, so. Niemand insbesondere anvisiert, sondern insgesamt, so kann es nicht gehen. Spaltung, so geht es nicht weiter und was dahinter alles noch so und so an noch viel größeren Themen wartet. Ne? Also was die Sterblichkeit der Menschen betrifft, ne? Du verstehst du, was ich meine? Wie geht es dir damit jetzt einfach als Mensch und natürlich auch als hier anwesender Künstler, ausstellender Künstler?
Ja, also ich wundere mich im Grunde darüber, dass der Mensch nicht erkennt, dass die Pandemie eine Konsequenz seines Lebens ist. Ich wundere mich darüber, dass wir so tun, als wenn es da ein Schicksal ereilt, auf das wir keinen Einfluss haben. Und, und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis daran, dass es sozusagen eine Reaktion ist auf unser Handeln. Und im Grunde ist die Pandemie wie ein Spiegel. Also das ist sozusagen eine direkte Reaktion auf die Art und Weise, wie wir gelebt haben. Und wenn wir die nicht ändern und wenn wir die nicht radikal ändern, dann endet es sozusagen in der Dystopie.
Ja.
So, und wir kriegen über die Reaktion der Natur oder nur gespiegelt einen pervertierten Lebensentwurf. Und das finde ich interessant, dass die Menschen dafür kein Bewusstsein entwickeln. Also einfach zu sagen, back to normal. Ja? Oder das Missverständnis, dass man denkt, wir wären in der Normalität gewesen und wurden durch die Pandemie in einen Ausnahmezustand versetzt worden. Aber wir waren im Ausnahmezustand und das ist die Reaktion darauf. Und wenn wir Normalität herstellen will, müssen wir sozusagen den Zustand, der vor der Pandemie herrscht, radikal hinterfragen.
Ja.
Und das irritiert mich im Moment am meisten, dass die Menschen nicht begreifen, dass es eine ganz einfache oder eine direkte Reaktion ist. Und mir gefällt tatsächlich, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ich finde es ein ganz gutes Bild, dass jemand eine Fledermaus gegessen hat. So einfach, weil es dafür steht, sozusagen für die pervertierte Bemächtigung der Natur und überhaupt ein Tier zu essen und dann auch noch ein Tier, was nachtaktiv ist, also sozusagen was absolutes Gegenteil von dem ist, wie wir leben, es hängt sogar auf dem Kopf. Und dass diese Grenzüberschreitung dazu führt, dass man sagt, und dann bricht eine Pandemie aus und die löscht die Menschen aus. Ich glaube, das ist den Menschen nicht klar, wie nah wir eigentlich an der Apokalypse sind und wie sehr das, was uns heute begegnet, sozusagen der Alltag heute, eine Endzeitstimmung repräsentiert.
Ja, ja.
Und auch auf so vielerlei Hinsicht, das ist im Grunde auch sozusagen das Ergebnis des Patriarchats. Und die Frage wäre zum Beispiel, schaffen wir das Ruder nochmal rumzureißen, indem es eine weibliche Revolution gibt oder indem wir die Macht an die Frauen abgeben? So, wie würde die Welt aussehen, wenn Frauen regieren würden? Weil ich meine, das sind alles so offenkundige Sachen. Trotzdem wundere ich mich immer darüber, dass keiner versteht, dass Männer Kriege führen, dass Männer Städte zerstören und nicht die Frauen. Und das wäre doch ein interessanter Versuch zu sagen, wir erkennen für uns, wir kommen nicht weiter und wir befinden uns in einer Sackgasse und wir lassen die Frauen ans Steuer und schauen uns sozusagen deren Entwurf an oder wir folgen dem weiblichen Prinzip. The Cure.
Ja.